Ich habe die Frau eines Mannes gekannt, persönlich, der 1791 oder 92 geboren war. Eine Urgroßmutter, die ist Anfang der 90er ihres Lebens gestorben, in Anfang des Jahrhunderts. Ich bin 99 geboren, ich war, glaube ich, 4 oder 5 Jahre, als sie starb. Und die war erheblich jünger als ihr Mann. Also dieser Mann, der alte Gral, der war Miniaturenmaler und Kunstsammler. Und er war vor allen Dingen Sammler von Handzeichnungen aus Italien. Und du weißt, dass also vor Tizian und Tintoretto eigentlich alle Bilder auf Kartons, wie man die nannte, vorgezeichnet waren und dann eigentlich also koloriert wurden. Die eigentliche künstlerische Leistung ist großenteils in den Kartons enthalten, nicht in der Kolorierung. Die haben nicht mit den Farben gezeichnet. Das hat erst mit Tizian begonnen und mit Tintoretto seinen frühen Höhepunkt erreicht. Vorerst war das eigentlich Miniaturentechnik. Und die Quattrocentisten, die Anfänglichen, die haben eigentlich auch mit den Miniaturisten der damaligen Zeit die größte Ähnlichkeit. Also Pesellino zum Beispiel mit Masaccio und solchen Leuten, also wirklich ganz enge Beziehungen. Nun, und der hatte eine ungeheure Sammlung von Handzeichnungen, die größte angeblich, die je in privater Hand vereinigt gewesen ist. Und die leider Gottes in alle Winde zerstoben ist, dadurch, dass sie verauktioniert wurde. Er hatte seiner Frau in den 60er Jahren gesagt, da war er krank und sagte ihr ja, also diese Sammlung, die ich da habe, ist nicht nur sehr schön, sondern sie hat auch einen gewissen Wert. Der hatte 4000 Blätter von Quattrocentisten. Der hatte die ersten 17 Blätter des niederländischen Tagebuchs von Dürer. Der hatte über 20 Leonardos. Ich weiß nicht, wie viele Michelangelo. Bruegels. Und er sagte damals zu seiner Frau, also diese Sammlung sollte nicht durch Erbteilung zersplittert werden, sie sollte in einer Hand zusammenbleiben. Und sie wurde später in Loschwitz mal sehr krank und dachte, dass womöglich ihr Ende im Spiel sei. Und erinnerte sich an das, was ihr Mann ihr damals gesagt hatte. Und verlautete zu einem Besucher, der ihr einen Krankenbesuch machte aus Freundlichkeit. Ja, dass also diese Sammlung nicht zerteilt werden dürfe. Und ihr Mann hatte ihr gesagt, ja, die mag also sowas wie, ich weiß nicht, 30.000 Taler oder sowas wert sein. Das war damals ein fantastischer Wert, das Summe. Und das sagte sie zu dem Mann, der war ein Kunstsammler. Der raste nach Hause, holte die 30.000 Mark, Taler, zahlte sie über den Tisch und hatte die Sammlung. Und verauktionierte sie. Und es sind also im Katalog der Sammlung, der im British Museum noch erhalten ist, Dinge verzeichnet, die nie wieder zutage gekommen sind. Eine Zeichnung ganz besonderer Art von Michelangelo, hat bei uns in der Wohnung als Druck an der Wand gehangen. Ja, in Berlin. Und war uns bekannt, verstehst du, aber niemand anderem. Und mein Onkel, der Sammler war in der Generation meines Vaters, ein Bruder von ihm, der nach dem Ersten Weltkrieg all sein flüssiges Geld im kultischen Instinkt in lauter solchen künstlerischen, also kunsthistorischen Erwerbungen anlegte. Der fand in einer kleinen Kunsthandlung in Köln dieses Original, von dem wir die Reproduktion im Entree hatten. ging rein, kaufte es. Und der wohnte auf Capri, er hatte dort eine Villa, ein Museum von einer Villa. Und es war unglaublich schön, an der Capri oben. Und ich war dort eines Abends bei ihm, als sich ein amerikanischer Kunstexperte melden ließ, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, von Boston in Amerika, Metropolitan Museum, Boston auch in New York. Und der kam und mein Onkel hatte so die Mappe mit seinen Kostbarkeiten und die gingen so durch und da waren alle möglichen anderen Dinge noch, so Miniaturen vom Meister des Hausbuchs und derartige Dinge. Und schließlich kamen sie also unten zu dieser Zeichnung von Michelangelo. Und da sagte dieser Mann zu meinem Onkel, ja, Sie wissen wahrscheinlich, dass ich die nicht für echt halte. Dass ich nicht glaube, dass die von Michelangelo ist. Mein Onkel wurde natürlich knallrot im Gesicht. Und das war so ungefähr 10. Und um 1 Uhr verließ dieser Direktor ihn. Und in diesen 3 Stunden hat sich eine regelrechte Schlacht entwickelt um die Echtheit dieser Zeichnung. Es gibt ja nicht viele Zeichnungen von Michelangelo, weil er vor seinem Tode alles, was er da hatte, verbrannt hat, damit die Nachwelt nicht wissen sollte, wie viel Mühe er sich Mühe damit gehabt hat. Also gibt es nur wenige. Und diese wenigen hatte er alle in lebensgroßen Faksimile-Reproduktionen da. Die holte er herunter in der Mappe. Und dann gingen sie also mit Vergrößerungsgläsern und so weiter, Lupen und so weiter, an die Arbeit. Und du weißt, also, so Experten haben ja so ganz bestimmte Pisten, so Leitlinien, nach denen sie urteilen. Also die Handschrift, wie sie das nennen, wie ein Schatten schraffiert ist oder wie sonst was, nicht? Und nun ist also gar nicht, war nicht zu bestreiten, dass die Handschrift dieser Zeichnung nicht genau den orthodoxen Maßen entsprach. Und das lag an ihrem Sujet. Sie stellte nämlich einen Jüngling dar, der eine von den Kariatiden in der Sixtina an den Decken bildet, von dem bekannt ist, dass er ein Geliebter von Michelangelo war, der war ja Päderast. Ne? Und dieser Jüngling ertrank im Tiber. Und die Leiche wurde geborgen und Michelangelo aus dem Atelier geholt. Und hier lag die Leiche gegen das Parapet gestützt, als Leiche, gar unverkennbar. Und Michelangelo hatte danach an Ort und Stelle eine Zeichnung gemacht. Natürlich so emotional, nicht? Dass selbstverständlich der Strich nicht so akademisch war, wie ein Experte es gewünscht hätte. Aber sie war umso großartiger. Tolle Zeichnung. Na und schließlich hat sich also mein Onkel gegen diesen Kunsthistoriker durchgesetzt und er sagte dann zum Schluss noch, ja, dies ist einer der Fälle, wo sich der Kunstexperte dem Künstler fügen muss. Ich erkenne sie an. Und er erkannte die Zeichnung. Und er bot sich, sie sofort zu kaufen. Tat er auch. Mein Onkel machte davon eine Weltreise und kam kunstbeladen zurück.
Alfred Rethel an seine Mutter, Dresden, Mai 1849, Dienstagmorgen. Liebe Mutter, vor ein paar Stunden hat sich die entsetzliche Katastrophe in hiesiger Stadt zugunsten des Königs entschieden. Ein großes, herrliches Werk zur Ehre Deutschlands ist unter der kaltblütigen, berechnenden Militärgewalt unter dem Säbel gesunken. Ich sah die Entstehung dieser Bewegung mit Misstrauen zu, erwartete Kommunismus mit allen seinen Konsequenzen. Allein, es war wahrhaftige allgemeine Volksbegeisterung im edelsten Sinne zur Herstellung eines großen, edlen Deutschlands. Wie es nun hier zugegangen hat, wird aus den Zeitungen dir bekannt sein. Fast ununterbrochen 3 Tage mit geringen Stunden Unterbrechung nachts währte der Kampf im Inneren der Stadt. Viele Opfer deutscher Brüder sanken. Wenigstens 15.000 Menschen mit Betten und den notwendigsten Kleidungsstücken entflohen. Es war ein jämmerlicher Anblick. Gott im Himmel weiß, was aus unserem schönen deutschen Vaterland wird. Jetzt werde ich wenigstens meinen Karton suchen zu vollenden und dann über Berlin als der sicherste Weg wieder zu euch suchen zu gelangen und die übrigen Arbeiten alsdann in Düsseldorf oder in Aachen anzufertigen. Es ist mir hier natürlich nicht mehr geheuer. Leb wohl. Gott erhalte deine Gesundheit, wie er mich bisher bewahrt hat. Dein Sohn, Alfred Rethel. Alfred Sohn Rethel ist der Urenkel dieses Augenzeugen der gescheiterten bürgerlichen Revolution in Deutschland. Der Augenzeuge selbst, Alfred Rethel, dem der Urenkel Vor- und Nachnamen verdankt, war ein bis in die wilhelminische Zeit bekannter populärer Historienmaler, dessen Bilder, der Tod als Freund und Totentanz, in keinem Lesebuch fehlten.
Alfred Rethel? Der ist wie Hölderlin und andere, wie Schumann, von diesen Romantikern wahnsinnig geworden und hat sein Leben im Irrenhaus beendet und hat also ist noch lange fortgelebt bis in die 50er Jahre und ist in den 40er Jahren schon irrsinnig geworden. Auf einer Fahrt, auf einer Kutschenfahrt von Italien nach Dresden, die reist mit ihren eigenen Postkutschen nach Italien und so. Über die Erben. Ja, also eigentlich heißen wir bloß Sohn. Weil nämlich der Rethel hatte nur eine Tochter. Else Rethel. Die heiratete einen Malersohn, von denen es schon vier Maler gab, vor diesem Karl, also bevor die diese drei Söhne zeugten, die alle drei wieder Maler wurden. Sodass es also sieben Malersohn gab in Düsseldorf. Und das wurde für zu viel erachtet. Und als Ursache unnötiger Verwechslungen. Und da sie schließlich sagen konnten, dass ihr Talent auch von der Mutter herkäme und der Name Rethel ausgestorben wäre, so haben sie eben den Namen ihrer Mutter angehängt, als Künstlernamen. Ich bin die einzige und erste Ausnahme, die nicht gemalt hat. Meine Mutter hat gemalt, die Else hat gemalt. Ja, alle haben gemalt, alle. Und meine Schwester hat sich angestrengt, mal einen Nichtmaler zu heiraten, hat einen Schauspieler erwischt. Aber von dem stellte sich heraus, dass er wirklich ursprünglich gemalt hatte und immer noch in seiner Freizeit weiter malte. Und natürlich sowas, ich meine, obwohl ich nicht gemalt habe, sowas sickert durch. Dieses Kulturgut habe ich immer geschätzt und immer geachtet. Ich weiß, was es wert ist. Das Bürgertum hat ja schließlich eine Zivilisation geschaffen. Das ist gar keine Frage. Weil das einzige, ja, weil das einzige würdige Verfallsprodukt davon ist der marxistische Kritiker.
Der marxistische Kritiker Alfred Sohn Rethel war bis 1970 so gut wie unbekannt. Er gehört zu den Vergessenen, deren Lebensmitte in die Zeit des deutschen Faschismus fiel, was für die meisten bedeutete Vertreibung, Exil und Auswanderung. Viele kamen darin um, wie zum Beispiel Walter Benjamin oder Max Raphael. Doch auch schon vorher nicht, in den Zeiten der Weimarer Massenarbeitslosigkeit und der akuten Klassenkämpfe vor 1933 und dann auch nicht nachher, im Kalten Krieg des Wiederaufbaus, konnte ihre Stimme recht Gehör finden. Erst vor 10 Jahren begann die Studentenrebellion, ihrerseits angeregt durch eben solche Intellektuellen wie Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer, sich sehr stark mit diesen ihren Vätern auseinanderzusetzen und brachte deren Schriften aus den 20er, 30er und 40er Jahren wieder heraus. Die radikale ideologiekritische Tendenz der Studentenbewegung, die ja dem spätkapitalistischen Staat absolute Legitimationslosigkeit vorwarf, führte sie selber zwangsläufig dazu, innerhalb der jüngeren deutschen Geistesgeschichte nach solchen unterdrückten oder vergessenen Strömungen zu suchen, an die ihre eigene Kritik wieder anknüpfen konnte. Die Wiederentdeckung Benjamins als des wohl bedeutendsten Literaturkritikers in diesem Jahrhundert gehört hierher und ebenso die des frühen Horkheimer und Marcuse. Eine weitere Tendenz der Studentenbewegung, die zu nennen hier wichtig ist, war die Wiederentdeckung des Marxismus als kritischer Wissenschaft. Gegenüber den dogmatisch und weltanschaulich verhärteten Lehren, wie sie in der DDR und im Sowjetmarxismus vorherrschten, eine emanzipatorische Neuaneignung der Marx'schen Lehre durchzusetzen, fiel umso schwerer, als hier der deutsche Faschismus und der durch ihn verursachte Völkermord kaum noch eine sinnvolle Anknüpfung an historische Traditionen möglich machte. der Nazifaschismus und die durch ihn hervorgerufenen politischen Konstellationen produzierten die völlige Niederlage der revolutionären Arbeiterbewegung vor 1933. Sie endete in den KZs oder auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Marxistische Theorie aber erfriert, wo ihr die Basis genommen wird, die Aktionsgeschichte der revolutionären Klassen selbst. Marxistische Theoretiker haben es daher, wenn sie kritische Positionen durchhalten wollen, doppelt schwer, weil sie zugleich um diese Lebensbedingungen marxistischer Theorie wissen. Alfred Sohnrethel ist einer von ihnen. Als im Gefolge des Mai 68 in Frankreich die Chancen revolutionärer Bewegungen deutlicher wurden, war Sohnrethel bereits 70 Jahre alt. Er hatte bis dahin so gut wie nichts veröffentlicht, sondern ein halbes Jahrhundert auf Ab- und Umwegen mit erzwungenen langen Unterbrechungen an seiner Theorie gearbeitet, ohne sie jedoch zum Abschluss zu bringen. Sie erschien dann 1970 zum ersten Mal unter dem Titel »Geistige und körperliche Arbeit« im Surkamp Verlag. Inzwischen hat sein Buch mehrere Auflagen erlebt, ist in verschiedene Sprachen übersetzt worden und gilt heute als eine der wenigen kritischen Positionen innerhalb der marxistischen Diskussion, soweit sie außerhalb des Lagers der kommunistischen Parteien geführt wird. Zu seinen Thesen gehört als die wichtigste und zugleich umstrittenste der Versuch, die Formen des abstrakten Denkens, wie sie der Mathematik und reinen Naturwissenschaft zugrunde liegen, aus dem Warentausch, das heißt, aus der Tauschhandlung zweier Warenbesitzer herzuleiten, was gleichzeitig eine kritische Korrektur der Marx'schen Naturwissenschaftskonzeption einschließt. Zu ihnen gehört gleichfalls eine Theorie des Faschismus, den er, wie wir im dritten Teil dieser Sendung hören können, aus nächster Nähe beobachten konnte. Und drittens schließlich schließen seine Thesen die Kritik an der Gesellschaftsstruktur in den staatssozialistischen Ländern ein, deren Ökonomie immer noch den Widerspruch zwischen Hand- und Kopfarbeit, zwischen der Klasse der Manager und der Klasse der Hand- und Industriearbeiter zeige. In einem Alter, wo selbst Kardinäle bereits ans Abdanken denken, hat Alfred Sohnrethel mit 74 Jahren noch eine dreijährige Professur in Bremen übernommen, die voriges Jahr zu Ende ging, die erste Professur in seinem Leben überhaupt. Ohne jede Attitüde von falscher Altersweisheit, die bloß verschrecken soll, hat er sich mitten in die Diskussion seiner Thesen geworfen, in der es in der Tat auf die übliche Weise und ohne Schonung zuging. Indem er sich so mitten in die aktuelle Auseinandersetzung begab, politische Stellung bezog und entsprechend hartnäckige Gegner sich zuzog, vor allem aus dem Lager der DKP, hat er fast vergessen gemacht, dass er zu einer Generation kritischer Intelligenz gehört, die nicht durch den Mai 68, sondern durch den Zusammenbruch des wilhelminischen Deutschen Kaiserreichs politisiert, durch die deutsche Revolution 1918 geprägt, durch den zerrütteten Kapitalismus der Weimarer Republik um ihre Existenz gebracht und schließlich durch den Faschismus exiliert wurde. Mit diesem Leben, mit dieser Geschichte, die einen untilgbaren Unterschied zur Erfahrung der Nachkriegsgeborenen und zum Selbstverständnis der heutigen kritischen Intellektuellen ausmacht, wird diese Sendung sich beschäftigen. Der Kommentar wird sparsam sein. Klassische Interviewerfragen hat es schon bei der Aufnahme nicht gegeben. Wir haben lediglich Erzählsequenzen so montiert, dass sie eine chronologische Folge ergeben. Der nun folgende erste Teil behandelt den Zeitraum von 1899 bis 1923.
Ich bin in Paris geboren. Meine Eltern lebten damals in Paris, in Frankreich, im Sommer in Barbizon. Und wir blieben in Paris bis 1907 oder 8. Bis es also gar nicht mehr anders ging, dass ich in die Schule käme. Und ich sollte nicht in Frankreich, sondern in Deutschland auf die Schule gehen. Und die wollten aber immer weiter in Frankreich leben. Da mussten also Pflegeeltern gefunden werden für mich. Und mit der Zeit, in der ich nicht die Ferien bei meinen Eltern in Frankreich verbrachte, dann in Düsseldorf auf der Schule zu sein. Und das war dieser Großindustrielle Ernst Pönschen, der damals großer Eisen- und Stahlindustrieller war in Düsseldorf und der sich dann immer erweiterte und Fusionen und so weiter und schließlich als stellvertretender Generaldirektor des Stahlvereins endete. Und durch den habe ich dann nachher diese Stelle beim Mitteleuropäischen Wirtschaftstag gekriegt. Der wusste natürlich von meiner politischen Vergangenheit nichts. Und dann zogen meine Eltern 1912 von Paris nach Berlin. Aber mein Vater ging auch wieder nach Frankreich zurück. Und er rettete sich vor der Zivilgefangenschaft dadurch, dass er sich am Tage des Kriegsausbruchs von seinem Notizblock eine Fahrkarte zeichnete und damit durchkam. Ich ging also dann in Berlin auf die Schule, auf die Goethe-Schule, und auf dieser Schule befreundete ich mich mit einem Russen, der älter war wie ich, etwas älter, Jude, die in irgendeiner Weise aus Russland geflohen oder ausgewandert waren. Und warum der sich an mich anschloss oder ich an mich, an ihn, weiß ich nicht. Also jedenfalls, wir wurden unsere trennliche Freunde. Und dann brach der Krieg aus. Nun pass auf, 1914, im Juli, ging ich nach Düsseldorf und fragte die Pönzchens, darf ich einen Freund mitbringen? Und da kam der mit. Der war aber von ziemlich proletarischer Herkunft, und die rochen das. Und er war da sehr unglücklich im Grunde genommen und blieb nicht lange. Und ich blieb dann alleine noch und erlebte dort den Kriegsausbruch. Und zwar so, dass dieser Mann seinem Sohn und mir, Georg und mir, keine Minute Zeit ließ zu Hause, sondern uns immerfort auf unseren Rädern in die Stadt jagte, an das Generalpostamt, um zu sehen, ob denn der Krieg immer noch nicht erklärt wäre. Und was denn der Bethmann Hollweg noch zögerte und was der immer noch wollte und so weiter. Damals gab es ja noch keinen Telegraph, oder jedenfalls nur einen öffentlichen, nur Telegrammanschläge. Es gab noch kein Radio und nichts, also auf die Zeitungen zu warten war viel zu langweilig, und wir mussten da fortwährend mit unseren Rädern in die Stadt rasen. Und das war mir sehr unangenehm, weil ich damals einen furchtbar spannenden Roman las von Maximilian Kern, Das Auge des Fu. Und das war ein ganz dicker Band, und ich wollte immer fort weiterlesen, und das kam nie zustande, weil wir immer fort mit den Rädern da zum Hauptpostamt geschickt wurden, um zu sehen, ob der Krieg immer noch nicht erklärt wäre. Meine Freundschaft mit dem Russen ging natürlich weiter, und er wurde nicht interniert. Das ging damals noch verhältnismäßig milde zu. Und ihm wurde gestattet, weiterhin die Schule zu besuchen. Er musste sich, glaube ich, nur einmal in der Woche bei der Polizei melden. Das war alles. Aber er war sich natürlich klar darüber, dass er gefährdet war. Und wenn er sich in irgendeiner Weise politisch betätigt hätte, dann wäre er sofort interniert worden. Der hieß Momo Tisch war sein Name, Moritz. Und das war so Momo geworden. Und eines Tages, das war 1915, glaube ich, also im zweiten Kriegsjahr, da kam in Deutschland ein Weißbuch heraus von diplomatischen Dokumenten, die angeblich in Brüssel bei der Eroberung der Stadt beschlagnahmt worden waren. Und da die ganze internationale Debatte außenpolitisch um die Frage der Kriegsschuld ging, und wer eigentlich die Neutralität Belgiens verletzt habe, so sollte dieses Weißbuch dokumentarischen Beweis dafür erbringen, dass die Verletzung der Neutralität keineswegs zuerst von Deutschland vollbrochen worden war, sondern tatsächlich vorher bereits von Frankreich und von England. Und wir sprachen darüber, Momo und ich. Und ich nahm das alles treugläubig hin, was hätte ich anders tun sollen. Und dann machte er nur eine einzige Bemerkung, die er nicht unterdrücken konnte, offenbar. Sagte er, ja, es ist aber doch merkwürdig, dass die Belgier ausgerechnet ihre geheimsten Dokumente da liegen lassen, wenn die Deutschen kommen. Und damit war also der ganze Schleier zerrissen für mich. Also ich guckte ihn an, ich weiß gar nicht, also da ging für mich eine neue Welt auf. Von dem Augenblick an. Da zerrissen die Wolken. Und ich hing natürlich an dieser Entdeckung, an dieser Enthüllung fest, wie der Teufel. Und meine Mutter, mein Vater war damals im Krieg, im Feld, nicht als Soldat, sondern als Kriegsmaler. Meine Mutter und mein Vater waren aber ewig, also zerstritten, und Es war von Eheleben gar keine Rede mehr und die waren getrennt, aber noch nicht geschieden. Und meine Mutter hatte einen Freund, einen Schriftsteller, der damals Dienst tat im Auswärtigen Amt. Und natürlich behielt ich meine Enthüllung nicht für mich. Und eines Mittags kam ich nach Hause, da sagte ich das, nicht? Erklärte ich also, dieses Weißbuch, dem könnte man doch nicht glauben, denn auf welche Weise kämen denn diese Dokumente in die Hände der Deutschen und so. Und er fiel also beinahe vom Stuhl. Angesichts dieser Ketzerei, dieses Skandals von Meinung, die da geäußert wurde. Und meine Mutter schnappte auch nach Luft. Und da war wirklich also der Knüppel geworfen, der Handschuh, der Federhandschuh. Und das ging von da an, war also ein ziemlich offener Fehdezustand zwischen meiner Mutter und mir. Meine Mutter war eine sehr intelligente Frau. Wir waren an für sich nie auf der deutschen Vaterlandslinie gewesen, weil wir eben in Frankreich erzogen worden waren. Ich weiß noch, dass ich also mal in der Schule, das war schon vor diesem Bruch, in einem Aufsatz von der deutschen Kriegspartei oder so etwas gesprochen hatte. Und daraufhin wurde ich also von dem Direktor des Goethe-Gymnasiums zu sich gerufen und das war also ein fürchterlicher Skandal, wie ich zu so etwas käme. Das kam nur dadurch, dass wir natürlich also von Frankreich her den deutschen ganzen Militärmythos natürlich nicht mitgemacht hatten. Und trotzdem, dieser Bruch mit der Glaubwürdigkeit der deutschen Regierung und all dem, das war für meine Mutter auch zu viel. Trennen konnte sie mich nicht von dem Russen, von dem Freund, der ja in der Schule, wir waren einfach Schulkameraden, und es blieb natürlich jetzt nicht mehr für ihn bei dieser völligen Zurückhaltung und der Vermeidung irgendeiner politischen Stellungnahme oder Äußerung. Ich löcherte ihn, bis er gar nicht mehr anders konnte, natürlich. Und er las damals Die Frauen des Sozialismus von Bebel. Und daran nahm ich dann auch teil. Und schließlich also kamen wir dahinter, dass also der eigentliche wäre dann Marx. Und dann müsste man also den anfangen zu lesen. Und dann kam was sehr Komisches. Zu Weihnachten 1915, glaube ich, war das, muss wohl gewesen sein, kam Vater Pönzchen zu uns in Berlin, in unsere Wohnung, und sehr generöser Art fragte er mich, was ich mir denn zu Weihnachten wünsche. Und da sagte ich zu ihm ausgerechnet, ja, die drei Bände des Kapital. Er machte ein etwas erstauntes Gesicht. Und wusste nicht, was für ein Gesicht er machen sollte. Aber schließlich sagte er, ja, also wenn das wirklich dein Wunsch ist und du dir nichts Besseres ausdenken kannst, dann habe ich dir ja angeboten, du kannst deinen Wunsch erfüllt haben, also werde ich dir die schenken. Und so kriegte ich die drei Bände des Kapital ausgerechnet von Ernst Pönzchen geschenkt. Und fing nun an, damals war ich 16 Jahre, ich bin immer ein Jahr älter als das Jahrhundert, und fing auf der Schule an, das Kapital zu lesen. Abgesehen von anderen Schriften. Und in dieser Art von politischem Beginn, diesem Bruch, diesem eklatanten Bruch mit der ganzen offiziellen Ideologie des deutschen Nationalismus und Imperialismus, das war eine solche Sache, dass die einen natürlich geprägt hat. Und wenn man das noch fortsetzt, die entsprechende Lektüre, und ich las damals, also es gab in Deutschland Zeitungen, es gab die Leipziger Volkszeitung und es gab den Vorwärts. Der Vorwärts war damals von der radikalen Linie und nicht von Stampfer, sondern von der späteren unabhängigen Partei. Und ich las die und ging damit ganz ostentativ für jeden zu sehen über den Kurfürsten Damm. Und meine Mutter war also entsetzlich davon berührt, ganz fürchterlich. Und Naja, also auf diese Weise, verstehst du, ergab sich für mich als die Grundüberzeugung der Marxismus und die Antikriegsstellung. Dieser Russe war ungeheuer interessiert am Theater. Und damals gab es im Deutschen Theater bei Reinhardt oben diese Plätze im Olymp. Die waren nicht sehr teuer, aber sie waren so gesucht, dass man das ganze Winter, die Nacht überstehen musste, um solche Plätze zu kriegen. Und wir wechselten uns ab, er und ich. Und wir sahen also erstens den ganzen Shakespeare-Zyklus, aber auch Sachen, Gerhard Hauptmann und Schönherr und die Naturalisten, die damals wirklich die Avantgarde der bürgerlichen Opposition gebildet haben. Und die machten auf mich einen ungeheuren Eindruck. Und darüber kam ich auch mit meiner Mutter, also in einen unwahrscheinlichen Konflikt. Und ich weiß noch, einmal wurde ich tatsächlich handgreiflich. Das hat sie mir nie verziehen, ich hätte sie erwürgt oder was. Und offenbar beschlossen meine Mutter und ihr Freund da, dass das also nicht länger tragbar wäre. Und ich müsste von Berlin weg. September 16, da wurde ich also vor ein Familienrat geordert. Mein Vater wurde aus dem Feld zurückgeholt, meine Großmutter aus Düsseldorf und meine Mutter und ich weiß nicht wer sonst noch. Und die saßen so im Halbkreis da zu Gerichten. Ich stand in der Mitte. Und meine Antworten war eine frecher wie die andere. Die wollten mich rauswerfen. Ich sagte, ja, gut. Könnt ihr mir das bitte schriftlich geben? Und da knallte es. Und ich flog raus und hatte nicht immer meinen Wintermantel. Es muss also ziemlich kalt gewesen sein, dass der Wintermantel schon entbehrte. Es muss also mindestens Oktober oder November gewesen sein. Ja, es muss schon so gewesen sein. 15. 16. Und ich flog also raus und hatte keinen Wintermantel, hatte auch keine Lebensmittelkarten. Was damals also, das war der Hungerwinter. Der Steckrübenwinter. Und gesundheitlich ging es überhaupt nicht so sehr gut. Ich war viel zu hoch geschossen und nichts zu essen und so. Aber das spielte keine weiter, also jedenfalls psychologisch keine Rolle für mich. Und ich zog in, also ich hatte auch kein Geld natürlich, und Tilla, meine Freundin hatte auch kein Geld, und ich zog in eine unwahrscheinliche Bude, in der Johannesstraße. Die ging von der Friedrichstraße ab nach dem Tor, wie heißt es, Oranienburger Tor zu. Das war die schlimmste Nuttengegend, die es in ganz Berlin gab. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und da war so eine dunkle Seitenstraße, Johannesstraße hieß die, und da in einem dritten Stock bezog ich da ein Zimmer, das fürchterlich roch und das unentwegt von einem Fabrikgeräusch. Das also bumm, bumm, bumm und faucht und so weiter. Und das kostete natürlich sehr wenig. Und da wohnte ich. Und niemand wusste das. Aber schließlich wurde es doch rausgefunden. Und ich kriegte eine Zustellung zur Polizei. Zu einem Polizeirat Räuber hieß der, ich weiß nicht noch. Und ich war damals also 17. Ja. Und dieser Russe, Momotisch, war also gerade verhaftet worden. Und dieser Polizeirat Röber erzählte mir, dass dieser Tisch ein ganz gefährlicher Mann sei und zeigte mir ein großes Bündel Akten, das tatsächlich auf den Namen Tisch lautete. Und davon war die Rede, dass er also ein Nihilist, ein Bombenwerfer, ein Anarchist war, der in das Attentat auf, ich weiß nicht, den letzten da umgebrachten Großfürsten in Russland mit verwickelt war und der also international gesucht war. Und er zeigte mir also dessen Fotografie, ich sagte, das ist der aber doch gar nicht. Ja, das ist aber der Bruder. Der Bruder, der wird gesucht. Er ist ein internationaler Anarchist, ein Nihilist oder was. Und ihren Freund haben wir verhaften müssen, wegen seiner Verbindungen mit diesem Mann. Und was soll man schon, also ich meine, als 17-jähriger Junge, was soll man schon machen? Er sagte also, wir raten Ihnen, das ist das Beste für Sie, damit Sie nicht auch verwickelt werden in diese sehr schlimmen Geschichten, dass Sie sich da nach Lüneburg begeben. Und daraufhin wurde ich also nach Lüneburg transportiert. Ne? Und für das letzte halbe Jahr meiner Schulkarriere kam ich da auf das Johanneum und machte das Abiturium im Januar 1917. Abgesehen von dem, was ich von meiner Familie schon erzählte, hatten wir noch weitere Verwandte von den Oppenheims. Da gab es ein Bankhaus Oppenheim am Pariser Platz und vor allen Dingen gab es einen Oppenheim, der war der Inhaber der Agfa. Und die machten aus, meine Mutter und er, dass ich also Chemie studieren würde. Und als Chemiestudent würde ich dann also von ihm in die Großchemie übernommen werden. Also ich ging nach Darmstadt, mit Tiller natürlich, die sozusagen als unerklärtes Gepäck mitging, und immatrikulierte mich da auf der Technischen Hochschule und kriegte das Geld dafür. Und sobald das Geld eintraf, exmatrikulierte ich mich wieder und zog um, ohne meinen Eltern was zu sagen, nach Heidelberg, um dort bei Emil Lederer zu studieren, und zwar Marxismus. Der war damals eine seltene Blüte an deutschen Universitäten, ein Austromarxist, der bestallter Professor in Heidelberg war, bei dem man Nationalökonomie studieren konnte. Und da setzte ich also meine Marx-Lektüre fort, mein Marx-Studium fort, das ich da in Berlin auf der Schule begonnen hatte. Und das verknüpfte sich dann mit politischer Aktivität gegen den Krieg. Wenn einer aus dem Großbürgertum kommt, mit diesem bürgerlichen Traditionsgut hinter ihm, ich weiß nicht, was... Wenn ich wurde doch nicht Arbeiter, was sollte ich denn werden? Ich war Intellektueller. Künstler wurde ich nicht. Und es gab also nichts anderes als die direkte Kritik, die Attacke auf die Bourgeoisie in die Hand zu nehmen und auszubilden. Und das war das Einzige, was mir im Sinne stand. Ich habe damals in Heidelberg zwar studiert, aber nicht eigentlich in Heidelberg gewohnt, sondern mich zurückgezogen oben in ein kleines Gebirgsdorf hinterm Königstuhl, Geiberg hieß das. Und da kamen die Leute zu uns, also meiner Frau und mich und mir. Und ich lebte damals schon ziemlich isoliert und abgesondert. Ich habe mich merkwürdigerweise, also eigentlich in meinen wirklichen bedeutsamen, für mich selbst bedeutsamen Arbeiten sozusagen, vom Studium nicht beeinflussen lassen sozusagen, nicht ablenken lassen. Ich hatte im Gegenteil Angst davor, dass mich Einflüsse des Studiums eben ablenken würden und könnten. Das war ein merkwürdiges Verhältnis der Entfremdung eigentlich dem Studium gegenüber, dass ich nur sehr ausgesuchte Kenntnis davon nehmen wollte. Ich war so bereits vollkommen liiert mit meiner Frau, mit meiner späteren Frau, die für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Fortsetzung meiner Emanzipation spielte, die direkt anknüpfte an den Einfluss des Russen. Ich kann meine Frau in der Beziehung sehr, sehr schwer charakterisieren. Sie war eine moralische Puristin von einer solchen Unerbittlichkeit, dass sie aber auch nicht den geringsten Kompromiss, die geringste Unklarheit tolerierte. Und ja, die das so ins Leben hineintrug, dass es fast unmöglich war, mit ihr zu leben. Wenn man auf einer solchen Basis einfach nicht existieren kann. In der bürgerlichen Welt. Unser Verhältnis wurde von beiderseitigen Eltern, meinen Eltern und ihren Eltern, bekämpft bis aufs Messer. Und ob wir wollten oder nicht, wir waren einfach durch diesen gemeinsamen Emanzipationskampf zusammengeschmiedet. Unsere Ehe war nicht durchaus glücklich, aber die Ehestiftung war nicht mehr unsere Entscheidung, das war über unsere Köpfe hinweggegangen. Wir heirateten so weit, dass es überhaupt legal möglich war. Im Januar 1920, als ich 21 wurde. Politisch natürlich auch vollkommen liiert. Weißt du, im Ziel auf die Revolution, auf die Umwälzung, auf die Beseitigung dieser verfluchten, verkorrumpierten, unsagbaren Gesellschaft. Ich wurde auch beinahe um ein Haar mal verhaftet nach einer Versammlung einer Vaterlandspartei, die in der Aula in Heidelberg stattfand. Ich schrie da in die Versammlung hinein, also so laut ich überhaupt nur brüllen konnte. Und verzog mich dann und hörte, wie ich die Treppe runterging, wie so ein Mann mit Sporen und einem Säbel so hinter mir herklapperte. Und ich guckte mich natürlich nicht um. Und Heidelberg war damals unter Verdunklung, weil es immerhin damals schon Luftangriffe gab. Und ich schlug mich dann unten nach rechts an die Seite und zufällig auf der anderen Seite lief da sowas ähnlich Langes und Dünnes mit Riesenschritten entlang und dieser Offizier zog mit gezogenem Säbel hinter dem her. Da war ich unterschiedlich mit Studium beschäftigt, mit meinen persönlichen theoretischen Arbeiten. Das ist vor allen Dingen mit einer Durchackerung der Anfangskapitel des Kapitals. Und darauf muss ich immer wieder Wert legen, dass ich damals, ich glaube, anderthalb Jahre damit verbracht habe, jeden Satz der ersten beiden Kapitel von Marx genau zu analysieren, jeden Begriff herauszuholen, in seine Merkmale zu zerlegen, festzustellen, ob er wörtlich zu nehmen war oder metaphorisch gemeint war. Denn die meisten Begriffe, die zum Beispiel auf die Arbeitswertlehre beziehen, in den ersten und zweiten Kapitel von Marx, sind ja metaphorisch. Was ist verkörperte Arbeit? Was ist aufgehäufte Arbeit? Was ist vergegenständigte Arbeit? Gibt es denn das? Das sind doch alles metaphorische Ausdrücke. Die ganze Arbeitswertlehre ist in gar keinen anderen Ausdruck als metaphorischen überhaupt formulierbar. Und wird auch von Marx in keinen anderen Ausdrücken formuliert. Ja, bedeutet das, dass man sie nicht ernst nehmen kann? Dass sie überhaupt nur metaphorisch gemeint ist? Oder was bedeutet denn die Metaphorik da? Wodurch ist sie legitimiert? Das ist eine ungeheuer einschneidende Frage. Naja, ich meine, die ganze gebrauchswerte empirische Realität unserer Existenz ist eine Metaphorik auf den Tauschwert und nichts anderes. Für das Kapital, das die heutige Welt regiert, das bestimmt, was geschieht, kommt es auf den Gebrauchswert ja nicht an. Der Gebrauchswert ist ja immer nur ein Vorwand. An nichts wie Vorwand. Ja, wenn ich das jetzt so bedenke, ich meine, ich habe wirklich fast etwas monologisches Verhalten geübt in der Verfolgung meiner theoretischen Arbeit. Ziemlich von Anfang an. Ganz am Anfang, ich habe das in dem Vorwort zu meinem Buch als die Entdeckung des Transzendentalsubjekts in der wahren Form formuliert. Das war mir damals nicht entfernt in dieser Weise klar geworden, dass das die wirkliche Bedeutung war. Ich habe mich auch deswegen nicht den anderen gegenüber verständlich machen können, weil mir zwar die Evidenz unverbrüchlich war, aber die Auslegung, die Interpretation dessen, was da evident geworden war, war mir selber also ein wirklich eine Sache, die ich erst entdecken musste. Und zur Entdeckung dieser Evidenz durfte sich anderes Fremdes eigentlich nicht hineinmischen. Davor hatte ich eine instinktive, Abwehr, ja, ganz richtig. Da habe ich mich abgezirkelt von. Das war natürlich sehr gefährlich, das hätte sehr schief gehen können. Ich glaube, es ist nicht schief gegangen, aber es hätte sich, glaube ich, bei mir nie durchbeißen können zu seiner richtigen Identität, wenn ich mich anders verhalten hätte. 1917, im Sommersemester, kam Ernst Toller nach Heidelberg und organisierte uns und aktivierte uns sofort politisch. Und ich meine, er kam damals und nannte sich Ästhet. Weißt du, Ernst Toller, nannte sich Ästhet. Er dichtete, er war Dichter, er las uns Fragmente von Dramen vor und war so ungeheuer aufgewühlt. Er hatte sich ursprünglich als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Er war, wie sagt man, nicht ausgesteuert, sondern wie sagt man, also als Kriegsverwundeter aus dem Heeresverband entlassen worden und konnte also studieren. Und ihm waren inzwischen die Augen aufgegangen und er wusste genau, was gespielt wurde. Und er war einfach wie ein Dynamitfass von einer emotionalen Dynamik, die ungeheuer war. Aber der hatte auch, ich meine, natürlich hatte der als Dichter, als Poet, als Dramatiker seine Verbindungen mit der dramatischen, poetischen Tradition der großen Literatur des deutschen Bürgertums und des europäischen Bürgertums. Ja, klar, selbstverständlich. Der fing ja nicht auf dem Brachfeld an. Aber die einzig würdige Fortsetzung in unserer Generation war die der revolutionären Kritik dieser Kultur. Das ist vollkommen absolut, darüber gab es gar keinen Zweifel. Darüber gab es keine Kontroverse. Wir waren schon da, bevor Toller kam, Anfang des Semesters, er kam etwas später im Semester. Und die Gruppe, die es da gab, waren die Schüler von Emil Lederer. Von Emil Lederer und Alfred Weber damals. Da brachte er also sofort sein politische Sprengkraft rein, dass wir also unbedingt was unternehmen müssten, um gegen den Krieg zu arbeiten und die anderen Studenten an anderen Universitäten zu organisieren und in einen Anti-Kriegsring zu schließen und so weiter. Und das versuchten wir. Dadurch, dass wir also Leute anschrieben, von denen wir wussten oder kannten, und wir verfassten so Aufrufe, Manifeste in dem Sinne und schickten denen das. Wir hatten aber sehr, sehr wenig Erfolg. Und dann flog die Gruppe auf, also nach dieser Versammlung, in der Max Weber sprach. Max Weber gab es in Heidelberg, der hatte Hausarrest. Also der war ein so untragbarer Oppositioneller gegen das kaiserliche Regime, dass ihm Redeverbot und Lehrverbot zuerteilt wurde. Und diesen Hausarrest brach er bei einer Versammlung, in der ich dabei war, 1917 im Herbst, oder war es im Sommer? Bei einer politischen Versammlung, wo er plötzlich da saß und alle Leute absolut starr vor Erstaunen waren. Und er stand da in seiner ganzen Größe und sprach. Mit einer Souveränität und einer, also, ich weiß noch, welche Stellung er nahm. Das war damals, da wurde von Separatfrieden gesprochen in Deutschland. Und der Max Weber sagte, ja, aber Separatfrieden sofort auf der Stelle. Was bildet sich denn hier in Deutschland jemand ein, dass die Österreicher auch nur einen Tag lang den Krieg fortsetzen würden, damit die Deutschen den Elsass-Lothringen behalten könnten? Also ich meine, solche Ohrfeigen für den treugläubigen Patriotismus des deutschen Vaterländers. Naja, und dann kurze Zeit darauf flog also diese ganze Gruppe von uns auf und ich verdünnte mich da auch nach München. Ich kam nach München, weil mein Onkel damals da lebte, der Carli. Und ich konnte bei dem auf dem Atelier leben. Und das geschah. Und zunächst wurde ich also zurückgestellt, immer wieder, in Heidelberg, obwohl ich an und für sich im militärpflichtigen Alter war, weil ein Nervenarzt, Oppenheimer, der beim Militär sehr viel galt, mich immer wieder mit Attesten befreit hatte. Das hatte meine Mutter erwirkt. Ich wurde also vom Militärarzt bei der Einziehung in München DU geschrieben. Dienstuntauglich. Ja, warum? Weil der zufällig der Arzt, der Militärarzt meines Onkels gewesen war. Also der Arzt, der den verarztet hatte, einen zweiten dieser Sorte in der deutschen Armee für untragbar hielt. Und da war ein anderer Arzt, der das absolut nicht einsah und der da dachte, da ist also irgendwie Schmu, ja. Und das wurde also angezweifelt und da ging also über mich ein Streit zwischen zwei Militärärzten. Und in der Zwischenzeit wurde ich eingezogen also und tat Schreiberdienste in einem Lazarett. Und das zog sich hin und zog sich hin, weil die sich nicht einigen konnten über mich. Und das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich Schach spielte, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Und bis zum 8. November, wo in München die Revolution ausbrach. Die Novemberrevolution, die hat sich ja fast abgespielt für uns, dass natürlich alle Uniformierten auf die Straße gingen und den Offizieren die Achselklappen abrissen und die Internationale sangen und die Marseillaise und ich weiß nicht sonst noch was. Und also ein ungeheuer Jubel herrschte über den Waffenstillstand, dass es der Krieg zu Ende war. Soviel ich mich erinnere, war es ganz unblutig. Und ich ging dann nach Berlin mit Tiller. Und es war eine ganz eindeutige Entscheidung, über die es gar keinen Zweifel gab. Ich würde gerne sagen, und es hat in irgendeiner Weise, hat es auch eine Rolle gespielt, dass man das Gefühl hatte, man müsse an der Revolution teilnehmen. Das hätte man ja schließlich auch in München tun können. Und was ich nachher in Berlin gemacht habe, hat das auch nicht bewahrheitet. Ich bin nicht in die Kommunistische Partei eingetreten zum Beispiel. Ich glaube, also wirklich Arthur Rosenberg recht geben in seiner historischen Abschätzung, dass im Grunde genommen vielleicht eines der fatalsten Ereignisse war, die die deutsche Revolution verhindert haben, weil der Spartakus aufstand unter Rosa Luxemburg und Liebknecht. Weil er in einer aussichtslosen Situation hervorgerufen worden war. Die Arbeiterschaft stand in keiner Weise, in irgendeiner Breite hinter diesem Angriff. Die Kräfte, die dafür standen, waren hoffnungslos schwach, von vornherein zur Niederlage verurteilt. Die Arbeiterschaft war nicht dafür gewonnen. Es war gar kein proletarischer Klassenaufbruch und Angriff. Es war ein Putsch. Es war eine kleine politische Sekte, diese Spartakusbewegung. Es hatte gar keine Fundierung in der Arbeiterschaft. Im Gegenteil, sie diskreditierten den revolutionären Kampf, dadurch, dass sie ihn in einer unmöglichen Situation, unter unmöglichen Umständen unternahmen. Und die Kommunistische Partei konnte sich überhaupt vor Arbeitern nicht mehr sehen lassen. Weil niemand so kritisch ist gegen illusorische Revolutionsaussichten als die Arbeiterschaft selbst. Ich hielt die Sache damals, ich habe sie ja miterlebt. Also ich wurde in einer Wohnung in der Friedrichstraße beschossen an einem Tage. Lag dort nur aus dem Januar oder Februar, als der Spartakus-Kampf im vollen Zuge war. Wir hatten oben in einem Geschäftshaus in der Friedrichstraße Spartakisten mit Maschinengewehren auf dem Dach. Und unten an den Straßenecken gegenüber war die, wie hieß die damalige Militärgarde? Weiß der Kuckuck was? Die schossen nach oben, ne? Wir, also ich meine, in der Wohnung, also meine Verlobte und ich und die anderen Familienmitglieder, die da wohnten, da oben, im obersten Stock des Geschäftshauses in der Friedrichstraße. Wir mussten uns auf die Erde legen unter den Fensterbänken. Und die Kugeln gingen durch das Fenster oben in die Decke rein. Und wir versuchten, die Spartakisten, die oben auf dem Dach sich verschanzt hatten, irgendwie in die Wohnung reinzukriegen, um ihnen Chance der Flucht, des Entkommens zu geben. Das war wohl unmöglich, weil niemand natürlich seinen Kopf oben zeigen konnte, ohne dass die Spartakisten ihn für einen Feind hielten. Wie war das möglich? Aber so waren die Dinge damals, nicht? Also, ich bin absolut sicher, dass Lenin so etwas nie getan hätte. Und später, als die wirklichen revolutionären Chancen sich boten, wie in dem Generalstreik, der auf den Kapuzsch reagierte, da war die eigentliche revolutionäre Führung diskreditiert von der Arbeiterschaft. Durch die Nachwirkungen dieses Spartakus-Kampfes. Und dadurch fehlte ihr die eigentliche revolutionäre Führung. Sie war diskreditiert. Vorgestern war dieser ganze Generalstreik in einer viel zu starken Abhängigkeit von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften, die natürlich gar keine revolutionären Absichten besaßen und vertraten und tolerierten, für die ein Streik überhaupt niemals ein politischer Streik sein durfte, genauso wenig wie heute noch. Das Schlimmste, was geschehen kann, ist, dass ein Streik politisch wird. Die Inflation kam mir dann in das absolut rasante Stadium. Da war ich in Berlin. Und natürlich ging mir da das Geld aus, ist ja ganz klar. Und das war eine fantastische Zeit. Denn ich meine, was man damals erlebte, war ja eine ganz hochentwickelte, bis ins Einzelne arbeitsteilige Gesellschaft, die ohne Geld existierte. Denn das Geld, das damals umlief, war ja kein Geld mehr. Wenn das ausgezahlt wurde, musste man ja tatsächlich im Laufschritt zum Bäcker und zum Fleischer und zum Gemüsehändler gehen, damit das Geld noch was wert war, das man dahin brachte. Und solche Firmen wie Osram zum Beispiel in Berlin, die zahlten ihren Arbeitern überhaupt gar keine Mark mehr aus. Die gaben ihnen Gutscheine auf Osram-Birnen und zahlten ihnen die Löhne auf diese Weise. Da gingen die Osram-Arbeiter zu den Bäckern und boten ihnen Osram-Birnen an. Was sollten die Bäcker denn mit den Osram-Birnen machen? Der gemeinsame Nenner, durch den die ganze Gesellschaft überhaupt einen Zusammenhang bildete, dass der nicht mehr funktionierte. Da brach ja die ganze Welt, der Boden brach unter einem auf. Also dieser ganze Expressionismus der damaligen Zeit, das war eine, ja, also eine Eschatologie. Diese Welt hörte auf, die brach auf. Damals kam unsere Regierung da mit dem Erzberger und der Erzberger erließ lauter neue Steuergesetze und die waren derartig schludrig gemacht und wurden derartig schnell auf die Bevölkerung losgelassen, dass niemand sich darunter durchfand. Da gab es also lauter Steuerberatungsbüros und Institutionen, die sich da aufmachten. Und die suchten händeringend nach Leuten, die das unter die Volk, unter die Massen brachten. Und da war ich einer von. Ich hielt da riesen Ansprachen über die Steuergesetzgebung an die Bäcker, an die Schneider, an die Schuhmacher. Da kriegte ich erstens einen kleinen ständiges Gehalt. Und dann musste man vor allen Dingen also so Bücher absetzen, in denen die Buchhaltung für diese Steuergesetze gemacht wurden. Da kam man nach Hause und hatte überhaupt keine Stimme mehr, wenn man so gebrüllt hatte. Und dabei bewegte man sich aber durch ein Berlin, ja, von dem man sich heute überhaupt gar keine Vorstellung machen kann. Hinter dem Schlesischen Bahnhof, da waren Straßen, in denen also die polnischen Juden, ja, direkt aus Polen ankamen mit ihren Talaren und ihren Locken, ihren Pajets, und da standen und aus den Kellerwohnungen dröhnten damals die ersten Radiosendungen und Grammophonplatten. Also ich möchte wirklich noch wissen, was das für Stücke waren. Das klang wie eine Unterwelt, die nach oben dröhnte, von einer Dramatik. Und diese Straßen und diese Lokale da waren von einer Unterwelt belebt. Da konntest du so Gruppen ansprechen. Und die verhandelten da Juwelen untereinander. Und wenn da jemand anzweifelte, ja, sag mal, wieso weiß ich denn, dass das echt ist, was du mir da anbietest, an Diamanten und Perlen und so weiter. Was? Nicht echt? Das ist gestohlen, das ist von Geheimrat so und so an der Grunewaldstraße in einer Hundekehle. Da kannst du dich mal erkundigen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Welt aussah, wie das der Alltag sich abspielte. In diesen letzten Stadien der Inflation, wo zwischen Zivilleben und Kriminalität überhaupt keine Grenze zu ziehen war. Das war ein Feld von Abenteuern, diese Stadt. Nichts ging seinen normalen Weg. Und ich habe das später in Neapel wieder erlebt.